Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Back to the School. Heute wieder mit dem Dr. Joachim Mutter. Herzlich willkommen. Schön,
Hallo.
Dass du da bist.
Guten Danke Morgen.
Dir. Lieber Joachim, wir hatten letztes Mal ein bisschen über Giftstoffe gesprochen. Wir haben auch den Mund angesprochen. Anscheinend ist das in der Krankheitsindustrie, wenn man zurückschaut, zur Ursache sehr häufig irgendwelche Schwermetallbelastungen im Körper.
Ja.
Sei es übers Essen oder eben über die Zähne.
Ja.
Ich kenne viele Ärzte, die sagen auch immer zuerst Zähne anschauen, Kieferstellungen, auch Gebisslage kann ein Grund sein. Aber ich möchte nochmals zurück zum Amalgam. Ich habe auch den Kantonszahnarzt mal gefragt, der sagt mir ganz klar, Amalgam ist nach wie vor als nicht krankheitserregend taxiert. Auf der anderen Seite weiß ich, 50% davon ist, glaube ich, Quecksilber. Ich weiß, meine eigene Spucke, die ich mal eingeschickt hatte, hieß dann plötzlich vom Labor, dass ich das nicht ausschütten darf, weil ich es gegen die Grundwasserverordnung verstoße. Es hat zu viel Giftstoffe drin. Aber schlucken darf ich es. Das war für mich schon ein Widerspruch. Ich habe meine Amalgamzähne entfernen lassen und ich frage mich einfach, kann man das richtig machen? Kann man es falsch machen? Kann es noch Spuren drin haben? Wie merkt das jemand? Ich meine, es ist effektiv, wenn ich dich höre, eine Zeitbombe.
Ja.
Und das macht mich auch ein bisschen nachdenklich, diese Zeitbombe. Ist es gut gemacht? Ist es nicht gut? Wie kann man es kontrollieren?
Das ist halt so wieder wie immer. Oder wie oft, dass eben offizielle Regierungsstellen oder Zulassungsbehörden sagen, das wäre alles harmlos. Obwohl die Studienlage das Gegenteil sagt.
Also es gibt nichts zu diskutieren.
Wissenschaftlich gibt es keine Diskussion.
Aber Thema warum müssen wir denn diese Sendung machen? Das ist ja.
Das ist ein Albtraum dann, ja. Also wenn man es genau nimmt, muss man sagen, sind wir wirklich auf dem Mars. Also das Thema Amalgam, erstens, man kann es wirklich falsch rausmachen. Also Amalgam ist ein Zahnfüllungsmaterial, das meist verwendete mit Abstand und es nimmt pro Jahr immer noch um 5% zu, die Verwendung, obwohl es in den letzten Jahren zumindest mal in Europa weniger war, also in den Anfang der 90er Jahre hat es zumindest mal deutsche Zahlen, wurde 90 Tonnen neues Quecksilber pro Jahr in deutsche Münder reingepflaumelt und zwar über Amalgam.
Und kennst du noch Zahlen von der Schweiz? Wird es auch noch verwendet?
So das wird ja natürlich verwendet, logisch.
Auch also bei Schweizer, unseren jungen Kindern,
jetzt haben wir so um das Schweizer Bundesamt für Gesundheit, die ja da zuständig sind, die kupfern eigentlich immer, oder beziehungsweise die Arzneimittel- und Medizinalprodukte-Behörde in der Schweiz, ich weiß nicht mal genau, wie die heißt.
Swissmedic.
Genau, die kupfern, also die schreiben eigentlich immer ab, was die Deutschen erzählen, und das ist das BfArM, also Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinalprodukte, und die wieder kupfern ab, was die AD, also American Dental Association, die größte Zahnarztorganisation der Welt, und auch die FDA, hört sich ähnlich an, gibt es auch Verbindungen, Food and Drug Administration,
ja,
erzählen zum Thema Amalgam, und die geben eigentlich schon seit 100 Jahren und noch länger Entwarnung. Das Amalgam wurde ja 1833 praktisch eingeführt von den Gebrüder Grawcore in New York. Und die haben praktisch dann diese aufwendigen Goldhämmerlegierungs- und Füllungen ersetzt, waren billiger, haben das einfach reingeplümmelt in die kariösen Zähne. Das waren allerdings damals ja nur Bevölkerungsschichten, die reich waren. Und nur die, wo reich waren, hatten Zugang zu Zucker und Süßigkeiten, weil das war früher praktisch zum Teil aufgewogen mit Gold. Das heißt, nur obere Schichten konnten sich das leisten, hatten dann allerdings Karies. Und die wiederum mussten irgendwie geflickt werden. Und das hat man halt dann ab 1833 mit Amalgam gemacht. Und da gab es dann aber Todesfälle und Vergiftungsfälle, sodass dann die amerikanische Ärztegesellschaft oder Zahnärztegesellschaft, die hat praktisch alle Zahnärzte ausgeschlossen als Quacksalber tituliert, die eben Quecksilber, also Amalgam, verwenden und sind wieder auf ihre Goldfüllung zurückgegangen. Aber die ausgeschlossenen Zahnärzte, die waren halt wütend und die haben sich zusammenformiert und haben eine neue Berufsgruppe sozusagen, einen Zusammenschluss gemacht. Das war eben diese American Dental Association und die haben 1956 praktisch wieder das Amalgam eingeführt. Und ihr Ziel, und das ist bis heute, dass sie sozusagen Amalgam als gut heißen und verbreiten wollen und zusätzlich die Leute niedermachen, und die gegen Amalgam sind. Das ist praktisch die Präambel von der AD gewesen, und immer noch wahrscheinlich. Und dann ist halt so, dass durch die Industrialisierung natürlich auch die Armenbevölkerung irgendwann mal, man konnte Zucker praktisch industriell herstellen dann, das wurde dann billiger, Auszugsmehle wurden billiger, das heißt auch der normale Bauer und auch Fabrikarbeiter konnte sich Weißbrot und Zucker leisten, haben sie gemacht, und die Karies ist dann praktisch explodiert, das heißt eigentlich hat jeder Karies gekriegt, Und dann musste man natürlich auch schnell irgendwie Füllungen, dass man das natürlich mit Gold machen kann, war klar, dass Amalgam ist auch explodiert. Und da in dem Zuge sind neue Krankheiten entstanden, also zuerst in den USA, die sogenannte Neurasthenie oder auch gleich vegetative Dystonie. Die wurde dann, nachdem Amalgam in England eingeführt wurde, als erstes Land in Europa, kam die Krankheit auch dahin. Und irgendwann kam es halt dann nach Mitteleuropa und dann kam die Krankheit auch dahin. Schlussendlich hat man in diesem seit 1833 natürlich Tausende von Tonnen Quecksilber als Amalgam verbreitet und selbst in den 90er Jahren eben noch 90 Tonnen Quecksilber, reines Quecksilber in Deutschland verbraten. In Europa sind es momentan noch 70 Tonnen.
Warte mal, 90 Tonnen in einem Jahr?
Ja.
Und wir haben 80 Millionen Deutsche.
Ja.
Und 90 Tonnen
verarbeitet? Ja, Anfang der 90er Jahre haben wir keine 80 Millionen gehabt. Da waren noch. Ja gut, das stimmt, da war gerade der Zusammenschluss. Ja doch, da haben wir 80 Millionen gehabt.
Also wenn ich das runterrechne, ist das pro Kopf ziemlich viel, oder?
Ist so. Gut, es wird natürlich auch wieder mal gewechselt, rausgebohrt, landet dann mehr oder weniger im Abwasser oder in der Luft.
Auch noch, ja.
Aber es ist halt auch so, dass man weiß mittlerweile, dass eben, also 50% vom Amalgam ist Quecksilber oder noch mehr, flüssiges Quecksilber. Man stellt das Amalgam eigentlich her, indem man Folgendes tut, man hat eine Feilung, deswegen heißt es Feilung, weil man früher französische Silbermünzen praktisch abgefeilt hat und die Späne hatte. Mhm. Dann hat man praktisch 50% Späne genommen und 50% flüssiges Quecksilber und dann hat man die Späne in dieses Quecksilber reingeworfen. Macht man eigentlich heute immer noch. Bloß wird das automatisiert gemacht, weil es so Amalgamkapseln gibt, die sind getrennt, Quecksilber und Feilung. Und die Feilung besteht aus Silber, Kupfer, Nickel, Zinn.
Platin, glaube ich, noch.
Nein, ja, es gibt noch so, ja, früher noch Antimon und alles Mögliche noch drin. Auf jeden Fall aber so hauptmäßig ist Silber, Kupfer, Zinn, so die größten Anteile. Und die Eigenschaft vom flüssigen Quecksilber ist ja folgende. Also einerseits ist Quecksilber eh interessant, weil es hat in der Alchemie, die wollten immer aus Quecksilber Gold machen. Mhm. Steht auch ähnlich da in der chemischen Tabelle, genau. Interessanterweise. Man kann es auch machen heutzutage mit Kernphysik, kann man praktisch das machen, aber halt mit hohem Aufwand. Aber schlussendlich ist so, Quecksilber ist ja ein absolutes Schwermetall, praktisch so schwer wie Gold. Und trotzdem ist bei Raumtemperatur flüssig bzw. verdampft. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Quecksilbertropfen hinschmeiße, ist er nach ein, zwei Wochen, je nach Temperatur, ist er weg. Der ist dann im Raum. Das verdampft. Also Gold verdampft nicht, aber das verdampft. Das ist eines. Das zweite ist, wenn ich ein Quecksilber, ein Glas voll habe mit Quecksilber und wirf da andere Metalle rein, Gold, bla bla bla, oder eben, es gibt auch Goldamalgam, oder eben Silber oder die Feilung, dann entsteht, dann wird das Quecksilber löst praktisch dieses andere Metall auf, das ist weg. Ihr Goldring, Ihr Schmuck löst sich komplett auf im Quecksilber. Und es entsteht dann praktisch nach einer halben Stunde oder so, erstmal ist die Masse dann wie so knetgummiartig, wie Knete, und dann wird es irgendwann fest. Ja? Mhm. Und das ist das Amalgam. Das heißt, da kann man es gut verarbeiten, es passt ja also perfekt zu verarbeiten, aber dummerweise mindestens 50% Quecksilber. Und selbst im Amalgam, es wurde immer früher behauptet, ja, da ist es so fest, dass es nicht mehr frei wird. Gab es natürlich 1000 Studien, man kann sogar fotografieren, wie das Quecksilber dauernd aus Amalgam frei wird.
Ich glaube, durch Wärme mit
Wärme wird es mehr frei. Es wird auch bei der Körperwärme, bei Kauen, bei Zähneputzen, bei Säure, bei heißen Speisen, bei Bruxismus. Viele haben Bruxismus, wobei Quecksilber auch ein Auslöser ist für dieses Zähneknirschen. Dann, also es gibt viel, sogar, wenn man WLAN oder mit dem Mobilfunkhandy telefoniert und hat Quecksilberfüllung, also Amalgamfüllungen.
Da zieht es an, oder?
Ja, nein, das ist so, dass jede Metalle sind ja wie eine Antenne, das stimmt. Und dann entstehen Mikroströme und die funken wiederum. Also einerseits wird der Funk sozusagen das bis zu 700-fache verstärkt in dem Bereich. Auch wenn Sie Quecksilber im Hirn haben und telefonieren, haben Sie 700-fach mehr Funk da, wie wenn Sie da kein Metall hätten.
Gott, also das heißt ist das nächste ganz Problem. Konkret.
Aber das andere ist, dass wenn jemand Amalgamfüllung hat und telefoniert oder ist Funkstrahlung belastet oder auch Magnetstrahlung belastet, also zum Beispiel im Kernspin, dann wird doppelt so viel Quecksilberdampf frei und zwar mindestens für 90 Minuten
also wenn
nach dem Telefonat.
Wenn das ein heißt, Zuschauer zu Hause jetzt irgendwelche Metallfüllungen hat oder irgendwelche Amalgam, kannst du ganz konkret als Arzt sagen, was er zu tun hat?
Ja, also wenn er noch gesund ist, dann trotzdem, so wie jemand, wo raucht, sagt man halt auch, hör auf mit dem Rauchen, auch wenn du noch gesund bist. Also Amalgam ist ein großer Krankheitsfaktor, da kommen wir vielleicht noch drauf, kann ich auch die ganzen Studien zitieren, aber es sollte bei gesunden mittel- oder langfristig entfernt werden und solange die drin sind, muss man Maßnahmen ergreifen, dass dieses Amalgam nicht unbedingt noch mehr Quecksilber freisetzt. Mhm. Steht alles auch in meinen Büchern drin. Es gab sogar früher mal so eine Zahncreme, die gibt es jetzt wieder, Tübinger Amalgamblocker. Das wurde in der Universität Tübingen damals in den 90er Jahren entwickelt, weil die haben eine Studie gemacht mit über 20.000 Leuten, die ihr Speichel abgegeben haben dort. Das wurde analysiert und die haben auch beschrieben, welche Krankheiten sie haben. Interessanterweise gab es eine Korrelation, je mehr Quecksilber im Speichel, desto mehr Krankheiten hatten die Leute. Das war die eine Position. Die zweite Position war, der Quecksilber im Speichel, die Höhe des Quecksilbers im Speichel war praktisch direkt korreliert mit der Anzahl der Amalgamfüllung. Das heißt, je mehr Amalgamfüllung, desto mehr Quecksilber im Speichel. Übrigens auch bei ungeborenen Kindern. Da gab es Studien mit abgetriebenen Vätern und mit Kindern, die am plötzlichen Kindstod gestorben sind. Und die waren voll mit Quecksilber, wenn die Mutter Amalgam hatte. Und die hatten eben kein Quecksilber, wenn die Mutter kein Amalgam hatte. Das heißt, die Hauptquelle von diesen Säuglingen, Quecksilber, war Amalgam der Mutter. Auch wenn die selber, die Säuglinge, kein Amalgam hatten. Weiß man mittlerweile auch sehr gut. Man weiß mittlerweile Autopsiestudien, dass Menschen, die Amalgamfüllungen haben oder hatten, in der Regel 2 bis 12 Mal mehr Quecksilber im Körperorgan haben. Die haben es einfach mehr. Auch über den Grenzwerten übrigens. Es gibt eine Studie mit Leuten, die gestorben sind aus Italien, alle möglichen Altersgruppen. Und dann haben sie geguckt, wie viel Quecksilber steckt im Gehirn, in verschiedenen Gehirnarealen. Und haben festgestellt, also wenn die jetzt mehr wie 12 Amalgamfüllungen haben, gegenüber die, wo weniger wie 3 Amalgamfüllungen haben, haben die, wo mehr wie 12 Amalgamfüllungen, 12-mal mehr Quecksilber im Gehirn. 12-mal mehr! Das ist praktisch Luft, Kartoffeln oder Fisch ist schwach, ist praktisch vernachlässigbar. Das war die eine interessante Sache. Das zweite interessante war, dass die Leute, wo viel Quecksilber im Gehirn hatten, also die, wo viel Amalgam hatten schlussendlich, das waren die, wo mal an Selbstmord gestorben sind. Überzufällig häufiger wie die, wo eben wenig Quecksilber im Hirn hatten. Weil die hatten ja die Krankheitsdaten und die hatten die Todesursache. Das bedeutet, wenn man jetzt Quecksilber, also Amalgamfüllung, entfernen lässt, man hat auch viel Fehler gemacht, das war bei mir im 18. Lebensjahr auch so, da bin ich fast gestorben, ohne Schutzmaßnahmen Quecksilber zu entfernen, das ist oftmals der Beginn der größten Krankheitskarriere, die man sich vorstellen kann. Mhm. Bei mir hat sie alleine wegen Quecksilber über 10 Jahre gedauert,
bis also 13 Jahre, achten, 14 Jahre hat es dass gedauert. Dass man diesen Gummi im Mund hat und genau diesen Zahn rausschaut und dann muss es abgepumpt
werden. Ja, also einer, dieser sogenannte Kofferdamm muss gelegt werden, ja, um gewisse, ein bisschen was abzuhalten, wobei das reicht nicht. Weil der Quecksilberdampf, der geht durch diese Gummi-Latex-Schicht durch.
Also eine Absauganlage
gewisse muss auch noch dran spezielle, sein. Spezielle, doppelt und dreifach so starke Vakuumanlage, die nennt sich Clean-Up unter anderem. Das heißt, die ist direkt über das ist ein Hals drüber, über der Bohrmaschine, die direkt über dem Zahn das direkt absaugt, dann aber zusätzlich noch andere Absaugeinrichtungen. Dann muss der Bohrer muss absolut super scharf sein, langsamtourige Turbine, also keine schnelle Turbine. Jeder Bohrer muss praktisch nach jeder Füllung neu gewechselt werden, also einmal Bohrer, weil die sind sozusagen, wenn sie mehrere Füllungen fräsen, werden die stumpf und dann muss man länger rumfräsen, bis es frei wird, bis das entsprechende Loch geboren wird. Die Technik spielt eine große Rolle, das heißt, man darf das eigentlich gar nicht ausbohren, sondern man macht nur am Rand sozusagen 2 Schlitze und versucht es dann mechanisch rauszuhebeln, dass man so wenig wie möglich Bohrleistung hat. Und das Wichtigste wahrscheinlich, der Patient sollte über Nasenmaske nicht nur Sauerstoff bekommen extra, sondern komplett eine Nasenmaske, wo er extern die gesamte Luft bekommt. Und zwar nicht die vom Raum, sondern von einem außerhalb befindlichen sauberen Luftraum. Sodass er nicht diese Luft einatmet, die hier entsteht, weil das ist total geschwängert mit Quecksilber.
Und der Zahnarzt muss auch noch wahrscheinlich eine, für sich Zahnarzt, selber?
Ja, das ist das Nächste. Und das, also die Zahnärzte, wo Ahnung haben, die haben praktisch eine FFP3-Maske oder sogar eine Maske, die unter Überdruck steht, sodass eigentlich neue Luft reingeblasen wird, dass die nie irgendwie diesen Quecksilberdampf abbekommen, weil das ist eine Katastrophe für die Zahnärzte.
Aber so viele Zahnärzte gibt es noch nicht für solche
Sachen? Nee, gibt es natürlich nicht, weil der Aufwand groß ist und die Kasse das nicht zahlt. Das heißt, es muss irgendwie privat erst gezahlt werden und das machen wieder viele nicht.
Gut, bei uns in der Schweiz ist es sowieso immer privat krank.
Es gibt schon Zahnärzte, also die es machen, aber die Maßnahmen sind beschrieben. Es gibt noch ein paar andere. Also schlussendlich muss halt auch die Frage stellen, hinterher, was man macht bei hinterher rein. Da muss ich sagen, heutzutage Keramik, in unserer oder? Mikrowellenwelt und in unserer Funkwelt bitte nie mehr irgendwelche Metalle rein. Kein Titan, kein Gold, keine Hochgoldlegierung, keine Edelstahl, keine Spangen, keine Brackets, keine Brücken mit Metall. Es gibt alles metallfreie Lösungen, optimal halt Hochleistungskeramik, Zirkonoxid, die sind sogar biegefester wie Titan. Also es geht nicht besser. Das heißt, die brechen auch nicht, wie es immer als Märchen so von der Zahnärztin. Kunststoff bin ich nicht dafür natürlich. Es gibt aber gewisse Kunststoffe, wenn man sie gut und dreifach aushärtet, auch noch gehen. Zum Beispiel mal, oder auch Provisorien gehen zum Teil. Und das ist, also es gibt auch Implantate in Vollkeramik, das ist klar. Das heißt, aber wenn man Implantate macht, bitte auch ohne Metalle, alleine schon wegen dieser Funkthematik. Mhm. Das heißt, alles, was man reinbringt, das, was in der Zahnmedizin eingesetzt wird, das Giftigste mit Abstand ist Amalgam. Alles, was danach reinkommt, ist weniger giftig, viel weniger giftig. Auch die Kunststoffe sind mindestens 800 Mal weniger giftig wie Amalgam. Auch wenn die Zahnärzte sagen, nee, Kunststoffe sind giftig wie Amalgam, stimmt aber nicht. Hat juristische Gründe, warum sie das sagen. Mhm. Und weil das interessant ist, als einzige medizinische Berufsgruppe weltweit haben Zahnärzteorganisationen, vor allem die American Dental Association, die haben Patente für verschiedene, es gibt verschiedene Amalgam-Mischungen, je nachdem, welche Feilung sie machen. Und die sind patentiert und die haben die Patente. Das heißt, die verdienen dran an jeder gelegten Amalgamfüllung. Da haben sie schon mal einen Interessenskonflikt. Und der andere Interessenskonflikt ist, die Zahnärzte versuchen sich zu wehren gegen juristische Konsequenzen, weil es gibt mittlerweile genug Studien, die zeigen, dass Quecksilber eine Rolle spielt bei Alzheimer, bei Parkinson, bei Multiple Sklerose, bei allen Autoimmunerkrankungen, bei Autismus, bei Depressionen, bei Suizide, bei vielen Krankheiten spielt Quecksilber eine große Rolle.
Ich möchte ganz kurz eine Brücke schlagen. Sind nicht die neuen Sparlampen auch mit Quecksilber versehen?
Ja. Also Leuchtstoffröhre und Energiesparlampen, sage ich mal, sind da praktisch gefaltete Leuchtstoffröhren. Die haben praktisch Quecksilberdampf drin.
Aber wenn die runterfällt?
Dann wird es frei.
Dann habe ich ja das ganze Zeug auch.
Da gibt es genug Fälle, die dann krank geworden sind danach.
Also ich habe mal ein Patienten von der Feuerwehr gelesen, die sagen, wenn sowas passiert, 2 Tage lang das Haus verlassen und alle Fenster und Türen auf. Das sagt die Feuerwehr.
Das mindestens, ja.
Aber weiß das der Konsument?
Nee, ich habe genug Leute, die haben das auch passiert. Genau das ist passiert und haben sich das Zeug mit dem Staubsauger reingesaugt. Das ist das Übelste, was man machen kann. Wird das Quecksilber hinterher noch richtig frei. Das wird da hinten aus, das geht da praktisch durch den Staubsauger durch und wird hinten wieder frei.
Egal. Wirklich?
Ja, logisch. Da wird noch mehr aufgewirbelt vom Quecksilber. Und je nachdem, was für eine Wohnung Sie haben, wenn Sie zum Beispiel viel Plastikoberfläche haben, Laminatboden, irgendwelche Plastikmöbel oder so, dann zieht sozusagen der Quecksilberdampf, geht da rein. Und der ist wie ein Puffer. Das heißt, auch nicht nur nach 2 Tagen, sondern selbst nach einem Jahr kann der Quecksilber da wieder aufdampfen und praktisch in diesem Raum die Raumluft versäuern mit Quecksilber. Ich habe genug Leute, die krank geworden sind nach Zerdeppern von Energiesparlampen. Da gibt es zum Beispiel einen Kinofilm, wo ich auch mitmache, sozusagen, da bin ich drin, das heißt Bulb Fiction. Und dann kann man sich, glaube ich, in YouTube angucken. Und auch ein Fall, ein Patient, der hat einfach nur müssen, der war praktisch Monteur, Elektromonteur, und der hat dann bei so einer Industriehalle einfach alte Leuchtstoffröhren entsorgen müssen, hat sie halt in den Container reingeworfen, hat natürlich auch Quecksilberdampf. Am nächsten Tag hat er den ersten Schub einer Colitis ulcerosa gehabt. Und so kam er dann halt irgendwann nach 5 Jahren zu mir mit Colitis ulcerosa und immer wieder Cortison oral und so weiter behandelt bekommen, Durchfall, blutige Durchfälle. Und wenn man die Ursachentherapie macht, kann man da relativ schnell, also im Prinzip die Ernährung umstellen plus Entgiftung, dann ist die Colitis ulcerosa praktisch in der Regel weg. So einfach geht es. Also ich meine, die Lösung steckt immer im Problem. Also man hat immer Lösungen, das ist ja das Positive dran. Noch. Also es gibt noch die Potenz, dass die Menschen eben gesund werden. Aber wenn wir so weitermachen, wie wir jetzt machen, ist vielleicht in 50 Jahren, haben wir diese Ressourcen nicht mehr. Deswegen muss ich wirklich jeden Zuschauern agitieren. Sie müssen politisch, sie müssen auf die Straße gehen und sagen, nein, wir wollen ein besseres Klima, wir wollen gesündere Nahrung, wir wollen keine Vergiftungen, wir wollen keine bösen medizinischen Maßnahmen und zahnmedizinischen Maßnahmen, die uns eher krank machen, als dass sie uns gesund machen. Und dann haben sie ja schon die wichtigsten Sachen gemacht. Ja? Wir wollen keinen Funk, wir wollen kein 5G, auch kein 6G, gibt es ja auch schon. Wir wollen keine künstliche Intelligenz. Wir lassen uns nicht mehr unser Smartheit kaputt machen. Sieht man ja. Man weiß mittlerweile, dass weltweit die Intelligenz runtergeht. Seit mindestens 20 Jahren geht sie massiv runter, die Intelligenz. Wir haben Artensterben ohne Ende. 30-40% aller Arten sind unwiederbringlich praktisch ausgestorben. Wir haben ein Bienensterben. Wie sollen wir denn da noch 100 Jahre alt werden, wie sie uns so suggerieren, dass wir immer älter werden? Das ist Schwachsinn. Seit 3 Jahren nimmt die durchschnittliche Lebenserwartung in den USA runter und das wird bei uns auch kommen. Das heißt, die Generation, wo jetzt geboren wird oder die, wo jetzt auch 20 sind, die werden im Leben nie 100 Jahre alt werden, weil die zu viel Belastungsfaktoren haben, die jetzt 100-Jährigen nicht gehabt haben. Die haben nämlich kein Junkfood gehabt, die haben noch das war praktisch besser wie Demeter, weil sie haben ihren eigenen Garten gehabt, ihre eigenen Hühner. Es gab keine Gifte, was das betrifft. die haben noch Fastenzeiten gehabt, die haben keinen Funk gehabt, null. Die haben sich auch nicht impfen lassen übrigens. Sie haben, das heißt, die haben in allen, gut, die haben Kriegszeiten gehabt, wobei das wieder Fastenphasen waren, wo sie auch wieder gesund sind. Also die haben körperlich arbeiten müssen, haben viel mehr Stress gehabt wie wir. Das zum Thema Stress, da will ich das gerade mal schon mehr erschlagen. Diese Generation, wo jetzt 100 ist, die haben in ihrem Leben viel mehr Stress gehabt. In der Erziehung geschlagen worden, im Krieg Vergewaltigungen, Misshandlungen, nicht mehr wissen, ob sie überleben, weil sie verhungern oder eine Bombe auf den Kopf fliegt. Also mehr Stress kann man nicht haben wie in Kriegszeiten. Die werden 100 Jahre alt oder 110. Ja, das sind die, wo jetzt unser Lebensalter, noch, das durchschnittliche Lebensalter hochhalten. Mhm. Das sind die Generation. Nicht die Generation, wo jetzt 15 ist oder 20 und schon 20 Jahre lang bestrahlt sind mit Smartphone und Plastikzeug gefressen haben und Junkfood gefressen haben Fluoridierung zum Beispiel bekommen haben. Das ist auch noch ein Thema.
Oh. Ich hatte letztens einen Gast da, auch einen Arzt, der Herr Dahlke, der hat einen Satz gesagt, den habe ich auch nicht mehr loslassen können, nämlich, dass die Generation, die jetzt heranwächst, ist die erste Generation, die vor den Eltern wieder sterben.
Ja, das hat der Krankenkassenverband vor 3 Jahren, der Gesamtkrankenkassenverbande in USA publiziert. New Millenniums, also die Millenniums, also praktisch die Kinder, die jetzt um die 2000 geboren sind, haben sie festgestellt, die sind viel kränker wie die Älteren. Viel kränker.
Und das ist der Zusammenhang zwischen Ernährung, Vergiftung, Elektrosmog. All das, was wir eigentlich in unseren Sendungen jetzt bereits dokumentiert haben.
Genau, alles, was in meiner Büro steht, die Hauptursachen von Krankheiten stehen da drin. Und das versuchen wir jetzt auch so ein bisschen anzuschneiden eben. Und diese Faktoren haben halt jetzt zugenommen. Und das sind harte Faktoren. Und das hat mit Verschwörungstheorie oder psychische Krankheit oder sonst irgendwas gar nichts zu tun. Und Angstmacherei. Ich denke mal, wenn man weiß, wo der Feind ist, dann hat man auch Maßnahmen, um dagegen vorzugehen. Und das hat jetzt auch nichts mit... Ich bin nicht dafür, rosa-rote Brille aufzuziehen und sage, alles ist gut. Und wenn nebendran fliegen die Bienen tot vom Himmel runter und das Wasser ist versorgt und die Fische sterben aus und die Fläuche sterben aus und der Nachbar stirbt an Leukämie und der andere Nachbar hat Autismus und der nächste Nachbar hat Krebs und der nächste stirbt am Schlaganfall. Es gibt ja immer mehr junge Kinder, wieder ganz in England publiziert, 17 Jahre alt, Hirn total degeneriert, Osteoporose, Diabetes. Also die Kinder von heute haben praktisch Alterskrankheiten, wo vor 50 Jahren ein No-Go waren für Kinder. Das waren ja vielleicht die Oma mit 85.
Ja, Alterserscheinungen.
Und ich besuche heute den, der auch die Messgeräte gebaut und erfunden hat, diesen E-Smog-Spion. Der ist jetzt 93, der Mann, ja, ist noch fit. Der sagt früher, vor dem Weltkrieg, da hat man im Dorf und in der Stadt, da hat man gesagt, hey, pass auf, du, hör mal, da in der Straße, da ist jemand gestorben, an Krebs. Der war erst 84. Ja? Ja, fragt lieber mal die Alten, weil die haben noch einige Sachen drauf, wo wir jetzt innerhalb von einer Generation total wegmachen, auslöschen, niedermachen, wo wir irgendwann mal von vorne dastehen, noch schlimmer wie die Neandertaler dastehen werden und nicht wissen, wie wir uns ernähren, wie wir gesund bleiben, wie wir überhaupt überleben. Wir können auch nicht sagen, wir sind schlauer wie die Neandertaler, glaube ich nicht. Oder die Cro-Magnon-Menschen. Die haben nämlich in Eiszeiten noch überleben können. Wie können wir das? Wir sind total degeneriert.
Lieber Joachim, ganz herzlichen Dank auch für diese Sendung. Ich bin auch absolut der Meinung, die rosa-rote Brille gehört weg und wir haben auch eine Verantwortung gegenüber unseren Kindern. Und ich denke, genau diese Sendung, wo du so Klartext sprichst, sollten uns einfach anregen, ein bisschen tiefer zu denken, ein bisschen zu graben, vielleicht das eine oder andere Buch auch mal zu kaufen und zu lesen, wie es denn eigentlich, was denn die größten Schadstoffe sind, was denn die größten Belastungen sind. Der Herr Mutter hat uns klar aufgezeigt, es gibt Bücher, die das schön sauber dokumentieren. Man sollte das vielleicht mal lesen und einfach schauen, inwiefern wir auch unsere Kinder davor schützen können und uns natürlich selber auch. Ich wünsche Ihnen dazu ganz, ganz viel Kraft auch für die Aufklärungsarbeit und die rosa Brille wegzulegen. Ich weiß, es ist unangenehm, aber wir müssen das echt tun. Ja. Ganz herzlichen Dank nochmal, lieber Joachim. Und es geht weiter nächste Woche zur gleichen Zeit mit demselben Gast. Danke, dass Sie dabei sind. Auf Wiedersehen miteinander.